In der Tat ist das eine außerordentliche Situation, in der sich Maria von Magdala befand. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon an Gräbern gestanden habt, gerade ihr als Ortsgemeinde in letzter Zeit oft und hart. Und als ich auswählte, Mensch, welche Perspektive auf Ostern, jedes Jahr feiern wir Ostern, welche Perspektive nehme ich für Neukirchen mit? Gedacht, schauen wir mal auf die Perspektive, wie Maria Magdalena sie uns beschrieben wird und wie sie Jesus begegnet an diesem Ostermorgen. Wir haben schon davon gehört und zugleich, glaube ich, ist es schön. Also mich hat es berührt zu sehen, wie unser Herr seiner Maria begegnet. Und keine Ahnung, wie der Herr dir heute begegnen wird an diesem Ostersonntagmorgen. Was Maria geteilt hat bis zum Vers, also Johannes 20 bis Vers 11, ist, dass ein paar Jünger, Petrus, Johannes, die sind mitgerannt zum Grab, haben geguckt. Immerhin bestätigen sie ihr, ja gut, das Grab ist leer. Die Tücher liegen dann da zusammengefaltet an einem ordentlich und so weiter. Aber nun stand Maria da. Und ihr Leben wird leer gewesen sein. Die Jünger haben sich wieder verzogen. Hier steht sie da an diesem Grab, an dieser Höhle, vielleicht eingeschlossen. Die Jünger haben sich verzogen, die haben sich eingeschlossen. Die haben sich verzogen, die haben Angst davor, dass es ihnen selber in den Kragen geht. Wenn der Meister schon so stirbt, wie wird es erstmal seinen Nachfolgern gehen? Ob Maria diese sagenhaften Worte von Jesus noch nachklang? Wir lernen Maria Magdalena kennen als die, über die gesagt wird, dass Jesus sieben Dämonen ihr ausgetrieben hat. Was für eine Freiheit muss diese Frau erlebt haben. Sie gehört zu denen, die Jesus treu und ganz eng gefolgt sind. Sie gehört zu den Frauen, die bis zur letzten Lebensstunde, eigentlich dann auch nach dem Tod von Jesus, noch war am Kreuz, hat mitbekommen, wie Jesus starb. Sie waren mit dabei beteiligt, diese Leiche noch zu ehren, ja, dabei, als er dann vom Kreuz genommen wurde. Was hat sie alles mitbekommen an starken Worten dieses Jesus, der ihr Leben verändert hat? Maria, was ist aus deinem Herrn Jesus geworden? Ist er tot? Mausetot. Die Kirchengeschichte lehrt uns in der apostolischen Glaubensbekenntnis, da gibt es einen Satz, gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Es gibt Diskussionen darüber, warum irgendwann erst mehrere Jahrhunderte später hinabgestiegen in das Reich des Todes, warum das später eingefügt wurde. Das gehört nicht zu den ersten Ausgaben, sondern erst mehrere Jahrhunderte später. Darüber streiten sich die Theologen. Die beste gefällt mir, nämlich die erste, die dazu aufkam, der es damals aufbrachte in einem Konzil 385 oder so, diesen Satz dazu zu fügen, um deutlich zu machen, Jesus war wirklich tot. Er ist ins Reich der Toten hinabgestiegen. Das war seine Begründung, warum er diesen Satz dafür plädierte, dass das noch ins Glaubensbekenntnis aufgenommen wird. Jesus war tot. Er war so tot, dass man sich nicht mal mehr die Mühe machte, diese Leiche, die Füße, die Beine zu durchschlagen, was normalerweise üblich war bei Gekreuzigten. Er war so tot, dass Pilatus nicht mal eine Leichenwache aufstellte, sondern die Leiche freigab, aber keine Wache aufstellte. Die Wache war nachher aufgestellt worden, weil man Sorge hatte, die Leiche könnte gestohlen werden, aber nicht, weil man glaubt, die Leiche könne entweichen. Man glaubte auch nicht, dass die Leiche wieder aufersteht, weil er tot war. Also nicht eine Totenwache, sondern der Stein war schon vor dieses Grab gerollt, weil man davon ausging, der kommt nicht wieder raus. Wir brauchen auch nicht darauf zu hoffen, dass er noch irgendwie ruft oder wie auch immer, dass er noch sein Leben irgendwie kenntlich macht. Maria, was ist aus deinem Jesus geworden? Josef von Arimathia hatte dem Toten seine letzte Ehre gegeben. Lesen wir in Johannes 19. Selbst der Pharisäer Nikodemus verunreinigte sich, weil er die Leiche mit anfasste, weil er sich mit darum kümmerte, dass Jesus vom Kreuz kam und dass er doch seine erste Einsalbungsbalsamierung bekam. Er berührte damit die Leiche, war damit für die nächsten Tage fürs Passafest ausgeschlossen, durfte nicht an dem normalen Riten teilnehmen. Maria, was ist aus deinem Herrn Jesus geworden? Er ist tot. Der Stein liegt vor diesem Grab, ist verschlossen, als gäbe es eben keine Hoffnung mehr. Wir sind vorhin eingestiegen mit dem Offenbarungstext, dass er sagt, ich bin von den Lebenden und ich bin von den Toten und ich bin lebend. Jesus hatte selber mal gesagt zu seinen Jüngern, ich lebe und ihr sollt auch leben. Maria, was ist aus deinem Herrn Jesus geworden? Aus seinen Selbstbekenntnissen, von denen sie so viel gehört hat. Er hatte von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr im Finstern wandeln. Und es liegt er selber in einem finsteren Grab. Jesus hatte gesagt, ich bin der Weinstock. Wer in mir bleibt und in meiner Lehre bleibt, wird geistliche Früchte bringen. Er wird die Welt mit verändern. Und jetzt ist er selber tot. Was soll aus dieser Welt werden, in der Maria weiterlebt? Jesus hatte gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Jesus hatte von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin es, der sein Leben lässt für die Seinen. Was nützt ein toter Hirte? Jesus hatte von sich gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird Frieden finden mit Gott, dem Vater. Jesus hatte von sich gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jetzt ist er selber tot. Jesus hatte von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Wir kennen die alle aus unseren guten Gottesdiensten und Bibelstunden. Maria wird bei vielen dieser Reden und vieler dieser Zitate vielleicht sogar persönlich dabei gewesen sein, als Jesus das erste Mal oder das dritte Mal bei irgendwelchen Auftritten und Reden selber proklamiert hat, als sie es aus seinen eigenen Worten gehört. Was ist daraus geworden, Maria? Und was willst du jetzt hier am Grab? Was macht dir das Leben so schwer? Da stehst du und weinst. Und ihr kennt das vielleicht auch. Auf einmal, sie spürt so einen, da ist jemand hinter ihr. Ich lese mal Vers 11 bis 13. Maria stand weinend draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sich nochmal vor, schaut hinein in die Höhle. Und da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf, einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du? Fragten die Engel sie. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dieses Grab ist nicht leer. Ich weiß nicht, was das für ein Schreck ist. Sie schaut in das Grab und da sind da zwei Engel. Die fragen, warum weinst du? Und sie sagt, ja, weil mein Herr nicht mehr da ist. Interessant, wie sie ihn bezeichnet. Er ist mein Herr. Das ist der, zu dem ich aufschaue. Der zum Mittelpunkt meines Denkens und meines Handelns geworden ist. Der Inhalt meines Lebens. Mein Herr ist weg. Und wo soll sie jetzt hin? Was gibt Maria Halt? Ich weiß nicht, ob sie sich heimatlos fühlte, orientierungslos, einsam, leer. Das wird nicht gesagt, aber ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo ich ihn suchen soll oder wo sie ihn hinlegten. Wo soll ich nach ihm schauen? Und dann ist da dieser Schatten, dass ich war einen Schritt zu schnell. Auf einmal spürt sie, da ist jemand hinter ihr. Das ist ein weiterer Mann. Das heißt in Vers 14 und 15, sie blickte hinter ihre Schulter und sie sah jemand hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du? Fragt Jesus sie. Wen suchst du? Sie glaubte, es sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich dorthin, um ihn zu holen. Maria versteht die Situation noch nicht. Ich habe kein Urteil darüber. Aber sie will ihn holen. Sie will dort sein, wo ihr Meister ist. Und wenn es der Tote ist, der tote Meister. Und was mich zutiefst ergreift, ist dann dieses erste wesentliche Wort. Es ist nur ein Wort. In dem Moment ist es nur ein Wort. Wisst ihr, was das Wort ist? Es ist Maria. Der Herr Jesus spricht Maria bei ihrem Namen an. Maria. Ich habe keine Ahnung, wie der Tonfall ist, aber ich glaube, ihr könnt es sich irgendwie vorstellen. Ist es mit Leiden? Ist es mit Freuden? Ist es aus menschlicher Perspektive formuliert ein Ehrengefühl, Mensch Maria, ne? So, dass du hier bist. Dann nennt sie einfach bei ihrem Namen. Da stehst du an dem offenen Grab. Es ist leer und Jesus lebt. Ob sie das glauben kann, ob sie es fassen kann, erfassen kann sie es in dem Moment noch nicht. Aber sie hört ihren Namen. Und in der Tat, vorhin in der Einleitung, in den Gottesdienst, hörten wir von den Wissenschaftlern, die versuchen, alles zu erklären. Alle möglichen Theorien. Über die Jahrtausende wurden alle möglichen Theorien versucht zu belegen, dass Jesus nicht auferstanden sei. Es gibt keine Belege, aber die historischen Belege sind viel zu groß, viel zu frappierend. Ich habe überlegt, ob ich mit diesen Dingen komme. Aber das werden wir heute nicht aufmachen. Die vielen guten Belege dafür zu glauben, auch schon aus den ganz frühen Geschichten der Kirchengeschichte, schon in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten, die feste Überzeugung und der Beleg dafür, dass Jesus auferstanden ist, dass Maria das in dem Moment nicht fassen kann, das irritiert mich nicht. Das verstehe ich gut. Obwohl sie so viel davon gehört hat, obwohl Jesus gesagt hat, es wird so kommen. Aber es war das erste Mal. Bis auf Lazarus, der war rausgerufen worden aus seinem Grab. Da steht sie in diesem leeren Grab und ich weiß nicht, ob ein großes Fragezeichen in ihrem Gesicht war. Ich musste an Psalm 56, Vers 9 denken, da heißt es, du legst meine Tränen in deinen Krug. Was Jesus Maria anspricht, trifft er auf eine Trauernde, eine Verzweifelte, eine Hilflose, auch so hilflos, dass sie sich ja wünscht, ich könnte diese Leiche, diesen Leichnam zurückholen und ihm die Ehre geben. Du legst meine Tränen in deinen Krug. Das ist eine Aussage über Gott, über seine Art, sein Wesen. Mich beeindruckt auch diese Aussage über Gottes Art, dass er unsere Tränen, unsere Trauer, unsere Überforderung, dass er die kennt, dass er die sieht. Und sie gesammelt. In diesem selben Psalm heißt es dann auch weiter, in diesem selben Vers, und schreibst sie in ein Buch. Also du sammelst sie, es gibt eine andere Übersetzung, nicht Krug, sondern du sammelst meine Tränen in einem Schlauch. Ich habe jetzt nicht weiter geforscht, warum Schlauch, weil der Schlauch war ja dann auch ein Trinkgefäß. Was hinter diesem Bild dann steckt, hinter diesem Begriff. Du sammelst meine Tränen in deinem Krug. Also, Gott hat seinen eigenen Krug, das ist ja nur ein Bild, ja? Als habe er seinen Krug und sagt, deine Tränen sammle ich bei mir. So schaut Gott seine Leute an, so schaut er seine Maria an, so schaut er dich und mich an. Die ihn lieb haben, die ihn suchen, die den Herrn suchen, dem sind unsere Tränen nicht egal. Der Auferstandene ruft die Seinen. Jesus selber, Gott selber, er will Gemeinschaft mit seinen Leuten und er verliert uns nicht aus den Augen. Ich will ein Zitat übernehmen aus Jesaja 43. Eine relativ bekannte Passage, Jesaja 43, wird geschrieben oder von Jesaja ausgesprochen, dann wird es später aufgeschrieben, für das Volk Israel. für das Volk, das Gott sich erwählt hat und sagt, ihr gehört zu mir. Das sagt er zu einem Volk, das für die klar sein wird, weil die Generationen schon vor ihnen, vor dieser Generation, den Herrn verachtet haben, ihr eigenes Ding gemacht haben. Da hat er damals schon gekündigt, ihr werdet in Gefangenschaft geführt werden, ihr werdet dieses Land verlassen, das Land der Verheißung, ihr werdet in Gefangenschaft sein, 70 Jahre, aber ich werde euch wiederholen. Ich hole euch aus der, das ist dann die sogenannte babylonische Gefangenschaft, werde euch auch wiederholen, weil ich für euch bin. Egal, in welche große Not ihr noch kommen werdet, ich werde für euch sein. In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang ist Jesaja 43 dann auch zu lesen, zu verstehen. Es ist eine Rede über Israel und dieses Israel als ausgewähltes Volk, als gerufenes Volk, dürfen wir uns als Gotteskinder, wenn wir Jesus lieb haben, für uns in Anspruch sehen und sagen, so redet Jesus über die Seinen. So redet Gott über sein Volk Israel und sprach zu ihnen und so redet Gott, redet der Herr Jesus über die, die ihn lieb haben. Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich, Jakob, ist ein Synonym für Israel, für das Volk Israel. So spricht nun der Herr, der dich, Jakob, der dich, Gotteskind, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flamme wird dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll. Und weil ich dich lieb habe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden werde ich sagen, gib sie her, und zum Süden halte sie nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter aus allen Winkeln der Erde. Alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und geschaffen habe. Bring das Volk her, das blind ist, obwohl es Augen hat. Holt diejenigen herbei, die taub sind, obwohl sie doch hören. Alle Völker sollen sich versammeln und die Nationen zusammenkommen. Wer von ihnen konnte dies ankündigen? Sie sollen uns die Weissagung ihrer Götter hören lassen. Sie sollen ihre Zeugen bringen und Beweise vorlegen, damit man hört und es sagt, es sei wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Ihr seid meine Diener, mein Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu erwählt, mich zu erkennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir geschaffen worden wäre und auch nicht einer, der nach mir sein würde. Ich bin der Herr, es gibt keinen anderen Retter. Ich habe es selbst verkündet und es euch wissen lassen. Ein Blick des Herrn auf sein Volk, auf seine Erwählten. Und Gottes Kinder, Kinder des lebendigen Gottes, Kinder, die erlöst sind durch Jesus Christus, empfangen diese Worte. Eine Beschreibung Gottes, wie er ist und wie er im Verhältnis zu seinen Leuten steht. Wenn Jesus sagt, ich bin Licht, ich bin dein Licht, ich bin dein Weinstock, ich bin dein Brot, ich bin dein guter Hirte, ich bin deine Tür, ich bin dein Weg zum Vater, ich bin deine Auferstehung. Als Jesus Maria ansprach, ruft sie Rabboni. Ich habe extra mal geguckt, da steht tatsächlich, sie ruft. Ich weiß nicht, ob ihre Augen gestrahlt haben. Ich glaube, wenn jemand Rabboni ruft, geht das nicht nüchtern. Rabboni ist die herzliche Version von Rabbi, der Lehrmeister, mein Lehrer, mein Meister. Und wenn man Rabboni, der Rabbi ist der Titel, und Rabboni ist der Ausdruck der herzlichen Verbundenheit. Mein Meister, mein Herr. Vers 17 und 18 heißt es dann noch, Johannes 20, 17 und 18. Also ich lese nochmal. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, Meister, Rabuni. Berühre mich nicht, sagt Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Ich wünsche euch in diesem Sinne ein ganz fröhliches, ein dankbares Osterfest, dass ihr Jesus vielleicht Rabuni nennt. Mein Rabuni, mein Lehrer, mein Herr. Alles das, was er über sich sagt, sagt er dir, sagt er mir, um mich zu lehren, wie er ist, wer er ist, was ihn ausmacht. Denn das macht ihn dann noch aus, selbst wenn wir im echten Grab oder im sinnbildlichen Grab unseres Lebens stehen. Wird sich aber an Jesus nichts verändern, an seinem Wesen und an seiner Haltung zu denen, die zu ihm gehören. Und aus dieser Perspektive Ostern zu feiern, zu sagen, wow, mein Jesus lebt, und das sagt so viel mehr über ihn aus und über mich, als sich das im Alltag anfühlt. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr vielleicht nicht Maria hört, sondern euren eigenen Namen. Dass Jesus deinen Namen ruft und sagst, ja Jesus, danke, dass du mich rufst. Du siehst mich, du siehst meine Tränen, du sammelst sie, du schreibst sie in dein Buch, sie bleiben dir nicht unbedeutend. Und zugleich bin ich ein Teil der Verheißung. Alles das, was Gott den Seinen versprochen hat, das wird er erfüllen. So wie er Tod und Auferstehung erfüllt hat und die Rückkehr zum Vater, wird er alles das an Verheißung erfüllen, denen, die ihn lieb haben. Ich bete mit euch. Lieber Jesus, ich wage es nicht, dich Rabuni zu nennen, weil das irgendwie so auch Marias Ruf ist. Und doch darfst du mein Rabuni sein, unser Rabuni, unser Meister, unser Herr. Es berührt mich, diese herzliche Liebe zu sehen, die wir immer wieder auch sehen, wenn du gescheiterten Menschen begegnest, wie in Petrus später am Lagerfeuer oder seiner verzweifelten, traurigen Maria, die so treu war, bis zum Tod am Kreuz und bis zum Grab ist sie gefolgt. Selbst am nächsten Tag hat sie sich darum bemüht, die Ehre zu erweisen. Und du hast sie so lieb und die Liebe gezeigt. So bist du zu den Deinen, Herr Jesus. Lass unser Herz das erfassen, dass es auch wirkt, dann wirkt, gerade dann, wenn wir es nötig haben. Wenn wir von den Thron der Gnade kommen und Barmherzigkeit empfangen von dir, gerade dann, wenn wir es nötig haben. Wenn wir traurig sind, wenn wir uns schämen, vielleicht schämen über unsere eigene Sünde, wenn wir dich nicht sehen in deiner Macht und in deiner Kraft, wenn wir den Eindruck haben, du hülfest nicht, du seist nicht da. Danke, Herr Jesus, dass wir das wissen dürfen, vom Kopf her. Und ich erbitte es für uns, dass unser Herz es auch erfasst. Amen.